SR Info. Bilanz am Abend.
Die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers im Bundestag ist wie geplant gescheitert. Ergebnis und Debatte beleuchten wir gleich ausführlich. Außerdem berichten wir über die Tarifverhandlungen bei Volkswagen und wir schauen auf den ÖPNV im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Der Bundeskanzler wollte das Vertrauen des Parlaments heute nicht haben und er hat es nicht bekommen. 207 Abgeordnete haben Olaf Scholz das Vertrauen ausgesprochen, 394 haben gegen ihn gestimmt, 116 haben sich enthalten. Aus Sicht des Kanzlers und wohl auch aus Sicht der Parteien im Bundestag, also alles wie geplant. Damit ist auf dem Weg zu Neuwahlen am 23. Februar der erste wichtige formale Schritt gemacht worden. Und dass der nur Formsache war, das hat man auch der sehr wahlkampfgeprägten Debatte angemerkt. Evi Seibert.
Die Vertrauensfrage ist ein außerordentlicher Moment, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und wünschte sich dafür folgende Spielregeln für die Debatte.
In Würde und in Anstand.
Tatsächlich war es dann aber eher so, wie der Gong am Anfang vermuten ließ. Eine Art Rede-Boxkampf. So wie heute wird es wohl in den nächsten 2 Monaten Wahlkampf klingen. Den Auftakt machte Olaf Scholz mit einem Frontalangriff auf den Ex-Partner FDP.
In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife.
Sein Rivale, CDU-Chef Friedrich Merz, boxte umgehend zurück.
So wie Sie die FDP und insbesondere Christian Lindner hier heute Morgen adressiert haben. Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit.
Auch der grüne Spitzenkandidat Robert Habeck bekam von Merz eins auf die Nase für seine Wirtschaftspolitik.
Suchen Sie sich mal einen Koalitionspartner, der das mitmacht. Wir sind es nicht, Herr Habeck. Diese Wirtschaftspolitik, die machen Sie mit uns in jedem Falle nicht.
Habecks Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er konterte damit, dass die Versprechen aus dem Unionswahlprogramm den Realitätscheck nicht bestehen würden.
Die Vorschläge der Union sind nicht gegenfinanziert. Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort, nichts davon kann kommen oder Sie geben andere Zusagen und Versprechen auf.
Versprochen wurde heute viel. Der Kanzler warb dafür, die Schuldenbremse zu modernisieren, um in Deutschland zu investieren und eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Er versprach stabile Renten, etwas billigere Lebensmittelpreise, einen Mindestlohn von 15 Euro und Sicherheit in Kriegszeiten. Keine Tauruslieferungen, keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Friedrich Merz versprach für die Union weniger Steuern für die Wirtschaft, nicht nur auf erneuerbare Energien setzen und mehr Arbeit, und zwar in Stunden.
Insgesamt ist die Arbeitszeit in unserem Land zu niedrig. Wir werden uns alle ein bisschen mehr anstrengen müssen. Wir werden alle mehr arbeiten müssen.
Der Grüne Robert Habeck versprach ein bezahlbares Leben und Klimaschutz und Investitionen in die Infrastruktur. Die Vorgängerregierungen hätten zwar keine Schulden gemacht, dafür sei aber alles kaputt.
Die Schuld war nicht mehr im Haushalt, die Schuld ist in einer runtergewirtschafteten Bundeswehr, bei bröselnden Brücken, bei verspäteten Bahnen, bei nicht sanierten Schulen, bei fehlender Investitionstätigkeit im Lande.
Und so wurde die Debatte um die Vertrauensfrage zu einer riesigen Wahlkampfarena. Der Bundestag war voll besetzt bis auf den letzten Platz. Und ja, auch das Wort Vertrauen kam vor.
Sie, Herr Scholz, haben Vertrauen nicht verdient.
Für unser Land, für Deutschland werde ich jeden Tag weiter alles geben. Und dafür bitte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, um Ihr Vertrauen.
Es geht auch um die Frage, wie gewinnt Politik, Politikerinnen und Politiker Vertrauen zurück.
Die Debatte zur Vertrauensfrage im Bundestag zusammengefasst von Evi Seibert. Und in dieser Debatte hat auch die Ministerpräsidentin des Saarlandes das Wort ergriffen. Als Mitglied im Bundesrat, deren Präsidentin sie derzeit ja sogar ist, hat auch Anke Rehlinger im Bundestag Rederecht. Und das nutzte sie heute, um deutlich zu machen, dass sie etwa im Bereich Wirtschaft Handlungsbedarf sieht, den man auch in Wahlkampfzeiten angehen könnte.
Natürlich geht es im Wahlkampf darum, deutlich zu machen, was sind gegebenenfalls auch die unterschiedlichen Politikangebote. Aber an einigen Stellen ist es vielleicht gar nicht so unterschiedlich für den Moment, wie es hier den Anschein hätte. Und möglicherweise gibt es für Fragen, die überhaupt keinen Aufschub mehr dulden, jetzt schon Einigkeit, und zwar in einer Breite, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Als Richtschnur dafür empfehle ich einen Blick in die Beschlüsse des Bundesrates, in die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, wo 16 Ministerpräsidenten aus 12 unterschiedlichen Regierungskonstellationen mit 8 Parteien, die beteiligt worden sind, in der Lage war, eine gemeinsame Linie zu finden in Fragen der Energiepolitik und wie man der Automobilwirtschaft in Deutschland hilft. Das ist eine gute Grundlage, um nicht auf morgen etwas zu vertagen, was mindestens heute schon entschieden werden muss. Ich bin sogar der Auffassung, was schon lange hätte entschieden werden können.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger heute im Bundestag. Und die lange Debatte rund um die Vertrauensfrage hat auch unser Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann verfolgt. Mit ihm will ich noch ein paar Aspekte vertiefen. Herr Ostermann, inwieweit ist da heute zwischen den ehemaligen Ampelpartnern nochmal die eigene gescheiterte Koalition aufgearbeitet worden?
Ja, es wirkt so, als hätten da alle Beteiligten noch Redebedarf, und das ist heute auch nochmal sehr wuchtig gewesen mit teilweise sehr scharfen Angriffen, also sowohl von Olaf Scholz Richtung Christian Lindner, dann aber auch zurück zu Olaf Scholz. Also klar, jeder sieht da natürlich die Verantwortung nicht in erster Linie bei sich, sondern bei den anderen. Wahrscheinlich können sich Grüne und SPD noch am ehesten darauf einigen, dass die FDP schuld ist. All das ist natürlich nicht so einfach. Das sind viele Gründe, warum die Ampel nun zu ihrem Ende kommt, aber das musste heute nochmal besprochen werden.
Scholz, Merz, Habeck und Co., die haben in ihren Reden ja auch die Gelegenheit genutzt, zu sagen, womit sie jetzt uns Wählerinnen und Wähler überzeugen wollen. Sind Ihnen da potenzielle Wahlkampfschlager im Gedächtnis geblieben?
Es kreiste heute aus meiner Sicht sehr, sehr stark um das Thema Wirtschaft, weniger Krieg und Frieden, weniger Ukraine und so weiter, sondern es ging wirklich sehr stark ja um die Situation, in der sich die deutsche Wirtschaft gerade befindet, auch um die Industrie, um die Arbeitsplätze, um Steuererleichterung oder Steuersenkung, Steuererhöhung für einige, zum Beispiel Milliardäre. Also das war heute so das dominierende Thema schon. In welchem Zustand ist dieses Land gerade? Wie steht die Wirtschaft da? Wie ist unsere Infrastruktur? Wie funktioniert die Bahn? Wie stabil sind die Straßen? Also sehr, sehr innerdeutsche Debatten.
Sie haben vorhin schon angedeutet, es ging teilweise relativ hitzig her, auch zwischen den einzelnen Akteuren. Jetzt hatten vergangene Woche ja Scholz, Merz und Habeck eine Art Fairnessversprechen abgegeben im Fernsehen. Was haben wir denn da heute erlebt und was heißt das für den weiteren Wahlkampf?
Das ist ganz interessant, weil da wurde ja auch viel drüber diskutiert, was meinen die jetzt eigentlich damit, fair umzugehen. Also was sie auf jeden Fall nicht meinen, das ist heute nochmal sehr deutlich geworden, sich in irgendeiner Form zu schonen. Die Angriffe werden sehr, sehr hart, werden auch sehr persönlich geführt. Das ist aber auch völlig okay. Das ist ja alles in der Demokratie auch eigentlich so angelegt, dass im Grunde verschiedene Positionen aufeinanderprallen. Ich glaube, fairer Umgang 2024, 2025 heißt möglicherweise eher, dass man nicht KI-generierte Bilder oder Videos im Wahlkampf einsetzt, wo nicht mehr zu erkennen ist, hat Friedrich Merz, hat Olaf Scholz das wirklich gesagt, ist das echt, ist das fake? Also, dass man bei der Wahrheit bleibt, aber bei der Wahrheit dann auch sehr erbittert um die beste Position streitet.
Wenn wir nochmal auf die Formalia schauen, auf dem Weg zur Neuwahl am 23. Februar, jetzt wurde die Vertrauensfrage wie geplant verloren, wie geht's jetzt weiter?
Jetzt hat der Bundespräsident theoretisch 21 Tage Zeit, das Parlament aufzulösen und dann einen Termin für die Neuwahl festzulegen. Nun wissen wir ja schon eigentlich mehr, als es das offizielle Verfahren vielleicht vermuten lässt. Also der Bundespräsident will zwischen Weihnachten und Silvester den nächsten Schritt gehen und den Bundestag auflösen. Und dann wird auch der Termin für die Neuwahl festgezurrt. Wir wissen ja schon, dass der am 23. Februar stattfinden soll. Aber Deutschland hat sich aus guten Gründen hohe Hürden gesetzt, ein Parlament aufzulösen, sich über Neuwahlen Gedanken zu machen. Und dementsprechend sind die Hürden recht hoch. Aber am 23. Februar wird gewählt.
Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio zur heutigen Bundestagsdebatte waren das von Torben Ostermann, und mit ihm habe ich unmittelbar vor der Sendung gesprochen. Eine harte Auseinandersetzung verbaler Art erlebt seit Wochen schon Volkswagen. Europas größter Autobauer steckt in der Krise, und so sind die Tarifverhandlungen gleichsam zu einem Kräftemessen zwischen Management und Gewerkschaft wie zu Gesprächen über die Zukunftstauglichkeit des Unternehmens geworden. Heute sind die Tarifgespräche bereits in die 5. Runde gegangen und erwartet werden lange Gespräche über Gehaltskürzungen und Werksschließungen, die Volkswagen ja durchsetzen möchte. Torben Hildebrand.
Warnstreiks, Demonstrationen, gegenseitige Vorwürfe auf offener Bühne und zehntausende VW-Beschäftigte auf den Beinen. Diese Bilder haben den Konflikt in den vergangenen Wochen geprägt. Doch nun stehen die Zeichen auf Abrüstung. Zur fünften Verhandlungsrunde fällt der Protest der Beschäftigten deutlich kleiner aus als zuletzt. Nur ein paar Dutzend Gewerkschafter haben sich vors Tagungshotel gestellt. Michael Schmidt-Böger ist extra aus Osnabrück nach Hannover gekommen.
Es wäre für alle natürlich ein super Ergebnis, wenn es ein Ergebnis vor Weihnachten gäbe, weil wir dann wirklich sagen könnten, so jetzt können wir in Ruhe das Weihnachtsfest beginnen.
Es gibt diesmal keine Warnstreiks. Die Bänder in den VW-Werken laufen weiter. VW und die IG Metall haben sich gemeinsam in ein Hotel am Stadtrand von Hannover eingeschlossen, um in Ruhe miteinander zu sprechen. Gelingt in dieser Woche der Durchbruch? Üblicherweise harren Journalisten am Verhandlungsort aus, warten, dass ein paar Informationsbrocken abfallen. In dieser Woche sind die Reporter in der Lobby nicht gerne gesehen. Die Stimmung ist angespannt kurz vor Weihnachten. Keiner will auch nur einen Halbsatz sagen, der falsch verstanden werden könnte. VW-Verhandlungsführer Arne Maiswinkel trägt ein auswendig gelerntes Statement vor. Er hangelt sich von Silbe zu Silbe.
Nur wer erfolgreich wirtschaftet, kann sichere Arbeitsplätze anbieten. Und es ist jetzt das Ziel, zusammen eine Lösung zu finden. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung.
Heißt übersetzt, wenn die Milliarden zusammenkommen, kann sich VW eine Einigung vorstellen. Auf der anderen Seite die Position der Gewerkschaft. Die IG Metall geht bei den Sparplänen nur mit, wenn Volkswagen zusichert, alle Fabriken zu erhalten und auf Kündigungen zu verzichten. Beim Lohn ist die Gewerkschaft zu Zugeständnissen bereit, aber nicht bei Werken und Jobs. VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo spricht von roten Linien.
Wenn das jetzt nicht passiert, dass dort ein Vorankommen ist, dann bin ich mir sehr sicher, wenn die IG Metall in der Eskalationsplanung zu weiteren Maßnahmen aufruft, dass die Belegschaft dann auch stehen wird.
Von VW heißt es, das Unternehmen muss die Produktionskosten senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Problem? Die Werke in Deutschland sind teuer, aber VW verkauft zu wenig Autos. Beispiel Osnabrück. Dort arbeiten nur noch rund 2300 Beschäftigte. Viele in der VW-Spitze würden das Werk lieber heute als morgen schließen. Es fehlen Folgeaufträge für neue Autos. Ab 2026 stehen Beschäftigte wie Michael Schmidt-Böger ohne Arbeit da. Es sei denn, Osnabrück bekommt innerhalb der VW-Familie doch noch ein neues Modell zugewiesen.
Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Modell. Wir bräuchten ein Modell, was sich so zwischen 60.000 und 70.000 Einheiten im Jahr bewegen würde. Dann würden wir zwei- bis dreischichtig arbeiten und würden dann auch wirklich noch wirtschaftlicher arbeiten, als wir ohnehin schon tun.
Nur, wenn sich VW ein Werk wie in Osnabrück weiter leisten will, muss das Geld woanders eingespart werden. Wo? Das wollen die rund 80 Verhandlungsteilnehmer im Tagungshotel ausloten. Gelingt in dieser Woche kein Kompromiss, drohen den VW-Beschäftigten bittere Weihnachten. Und danach muss sich die VW-Spitze auf den härtesten Arbeitskampf seit Jahrzehnten einstellen.
So schwierig die Lage bei Volkswagen ist, eines muss man nicht befürchten, die Pleite des Unternehmens. Schwacher Trost kann man da sagen. Fakt ist aber, die Zahl der Unternehmen, die ihre Schulden nicht mehr bedienen können und Insolvenz beantragen, steigt in Deutschland. Die Auskunft Teilkreditreform hat heute einen Überblick für 2024 gegeben. Lars Hofmann.
Bernd Bütow, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform, macht sich Sorgen, wenn er sich anschaut, wie die Unternehmenspleiten sich gerade entwickeln.
Das Gefühl ist definitiv nicht gut. Wir sehen im Prinzip den Beginn einer Insolvenzwelle.
Während der Corona-Pandemie gab es deutlich weniger Unternehmensinsolvenzen, weil vielen Firmen staatlich geholfen wurde. Danach haben sich die Zahlen langsam wieder normalisiert. 2023 sind sie auf 18.000 bundesweit gestiegen. Und in diesem Jahr sogar auf den höchsten Stand seit 10 Jahren, sagt Patrick Hansch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform.
Jetzt haben wir einen Zuwachs um 25% bei den Unternehmensinsolvenzen. Das ist ein ziemlicher Schluck aus der Pulle. Wir sind jetzt bei rund 22.000 und ein paar Zerquetschte. Das ist eine große Zahl, vor allem wenn man sich überlegt, zur Weltfinanzkrise 2009, 2010 hatten wir in der Spitze, und das ist die höchste Spitze, die wir jetzt gemessen haben, 33.600. Da sind wir zwar noch weit von entfernt, aber nicht mehr so weit.
Er rechnet aber damit, dass diese Rekordwerte im nächsten Jahr nahezu erreicht werden könnten. Die Schadenssumme der Insolvenzen hat sich auf 56 Milliarden Euro fast verdoppelt. Und es sind 320.000 Beschäftigte betroffen. Gut 50% mehr als im Vorjahr, sagt Bernd Bütow.
Woran liegt dieser Anstieg? Der liegt natürlich insbesondere an die hohe Anzahl von Großinsolvenzen in 2024. Sie denken da vielleicht an Galeria Karstadt Kaufhof, natürlich FTI Touristik, die Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-Lippe, aber auch Mode, Einzelhandel und Marken wie Sinn oder Esprit.
Nach Ansicht von Kreditreform gibt es einige Gründe, warum immer mehr Unternehmen pleite gehen. Unter anderem die wirtschaftlich unsichere Lage wegen der vielen internationalen Konflikte. Die hohen Energiepreise spielen auch eine Rolle. Und gerade viele kleinere Unternehmen hätten die Digitalisierung verschlafen. Besonders im Fokus stehe mittlerweile die Industrie. Und da besonders die Autobauer. Denn wenn große Hersteller und Zulieferer wie VW, Mercedes, Schaeffler oder Continental Stellen streichen und Werke schließen, ziehe das weite Kreise, sagt Bernd Bütow.
Ich rechne damit, dass hier natürlich eine Art Schneeballeffekt entsteht, dadurch, dass eben die großen Automobilfirmen Stellenabbau angekündigt haben, hängt da eine Menge Mittelstand dran, mittelständische Unternehmen, die Fahrzeugteile zuliefern etc. Und dementsprechend wird es gerade in diesem Bereich schwierig werden.
Gerade bei den größeren Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten sind die Insolvenzen überdurchschnittlich stark angestiegen. Patrick Hansch von Kreditreform sagt, das mache sich bald auch bei den Arbeitslosenzahlen bemerkbar.
Ja, Arbeitsplätze werden wegfallen und wir sehen auch 2025 das Problem, dass diese Arbeitslosigkeit, die wir lange Jahre eben nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass die zurückkehrt. Und das hat natürlich auch mit so großen und gut bezahlten Arbeitsplätzen zu tun bei Unternehmen, die in der Industrie unterwegs sind.
Wann die Insolvenzwelle wieder abebbt, ist im Moment völlig offen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Der Umgang der EU-Staaten mit Syrien und der Ärger mit dem ÖPNV im Saarland sind gleich noch zwei Themen bei uns bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Frederik Klaus.
In Sachsen ist der Weg frei für eine Koalition aus CDU und SPD. Bei einer Mitgliederbefragung der SPD stimmten der Partei zufolge gut 78% für das Bündnis. Die sächsische CDU hatte dem Koalitionsvertrag bereits am Wochenende auf einem Parteitag zugestimmt. Ministerpräsident Kretschmer von der CDU will am Mittwoch im Landtag erneut kandidieren. CDU und SPD haben allerdings keine Mehrheit, dafür fehlen ihnen 10 Stimmen. 8 Tage nach der Havarie in der Moselschleuse Müden ist das erste Schiff per Notschleusung in Richtung Rhein weitergefahren. Der rund 80 Meter lange Frachter Allegria wurde ausgewählt, weil er nur Getreide und keine gefährlichen Güter transportiert. Das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will bis Silvester alle rund 70 wartenden Schiffe mit Hilfe des provisorischen Schleusentors auf den Weg schicken. Beim Auftakt habe alles geklappt. Die Schleuse zwischen Cochem und Koblenz war von einem Frachtschiff schwer beschädigt worden. Bis ein neues Schleusentor eingebaut ist, kann es nach Einschätzung von Experten bis Ende März dauern. Das kommende Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken wird mit der Polit-Satire Mucksmäuschen still hoch 10 eröffnet. Wie die Veranstalter mithalten, setzt sich der Film von Regisseur Jan-Henrik Stahlberg mit den Mechanismen von Parteipolitik und aktuellem Populismus auseinander. Stahlberg spielt in dem Film auch die Hauptrolle. Es handelt sich um die Fortsetzung von Mucksmäuschen still aus dem Jahr 2004. Der Film hatte damals beim Ophüls-Festival 4 Auszeichnungen gewonnen. Die 46. Ausgabe des Festivals beginnt am 20. Januar. In Neunkirchen können sich die Bürger wieder um einen kostenlosen Baum für den heimischen Garten bewerben. Wie die Stadt mitteilte, wird das Projekt Neunkircher Klimabaum im kommenden Jahr fortgesetzt. Wer einen Baum bekomme, müsse ihn dauerhaft erhalten und pflegen. In diesem Herbst wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 55 Bäume gepflanzt. Oberbürgermeister Aumann sagte, jeder gepflanzte Baum verbessere das Stadtklima. Im Saarland hat sich die Sonne in den ersten beiden Dezemberwochen bundesweit am wenigsten gezeigt. Wie das ARD-Wetterkompetenzzentrum mitteilte, war es hierzulande fast durchgehend trüb. So schien etwa die Sonne in Weißkirchen gerade eine Stunde, in Berus immerhin 8 Stunden. Ähnlich sonnenscheinarm und grau waren die vergangenen 15 Tage den Angaben zufolge nur in Schleswig-Holstein. Am sonnigsten war es auf der Zugspitze. Dort wurden 51 Sonnenstunden registriert.
SR Info.
Aus dem Exil in Moskau hat sich nun der Mann zu Wort gemeldet, der vergangene Woche ganz schnell seinen Kopf retten musste. Der gestürzte syrische Machthaber Bashar al-Assad. Und wie zu erwarten, gab es keine Worte der Versöhnung oder gar so etwas wie eine Entschuldigung für sein blutiges Terrorregime. Stattdessen die Versicherung, er habe nicht vorgehabt, Syrien zu verlassen. Die Russen hätten demnach entschieden, ihn auszufliegen. Ob Assad sich nun ungebeugt gibt oder nicht, Syrien hat neue Machthaber. Und wie man mit denen umgehen kann und soll angesichts ihrer islamistischen Ideologie, darüber haben heute die Außenminister der EU-Staaten beraten. Thomas Speckhofen.
Ich finde, wir haben uns sehr schnell eingebracht in den Prozess, sagt Kaya Kallas, die neue Außenbeauftragte der EU.
I think we have been very fast in really being also in this process.
Am Wochenende habe sie mit arabischen Ländern, der Türkei, den USA über die Lage diskutiert, heute einen Top-Diplomaten nach Damaskus geschickt, damit er Kontakt zur neuen Führung suche, und jetzt rede man bei den Außenministern der EU darüber, auf welcher Ebene man mit wem zusammenarbeiten wolle und wie es nun weitergehe. Mit Blick darauf, wie die Europäische Union normalerweise funktioniere, sei man ziemlich schnell gewesen, findet Kallas.
So I think in terms of the European Union usually functioning, we have been quite fast.
Michael Ohnmacht heißt der Mann, der nun vor Ort den direkten Kontakt suchen soll. Ein deutscher Diplomat, ein gelernter Islamwissenschaftler, bis zum Sommer Botschafter in Libyen, seitdem in Brüssel Leiter der EU-Delegation für Syrien. Der 57-Jährige soll nun Verbindungen aufbauen, unter anderem zur islamistischen HTS-Miliz, die am Sturz von Assad ganz wesentlich beteiligt war, nun die Macht in den Händen hält, aber auch auf einer Terrorliste der EU steht und mit Sanktionen belegt ist. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg fordert Umsicht und Geduld.
Wir dürfen ja nicht naiv sein. Es gibt ja nicht nur die HTS, es ist momentan unglaublich viel im Fluss in Syrien. Wir müssen mal schauen, wie sieht die Situation aus, wenn der Staub sich legt. Aber ich glaube, wesentlich ist, dass wir versuchen, Dialogkanäle aufzubauen.
Ob die Europäische Union die HTS oder einzelne Mitglieder von der Terrorliste nehmen wird, da will sich die Außenbeauftragte Kaya Kallas im Moment nicht festlegen. Dazu sei es noch zu früh. Wir müssen erst mal sehen, auf welcher Ebene wir mit der neuen Führung zusammenarbeiten und wie sich die Dinge entwickeln. Da geht es ja nicht nur um Worte, sondern auch um das, was getan wird. Das kann Wochen und Monate dauern, bis man sieht, ob sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und dann sind wir offen dafür, weitere Schritte zu diskutieren. Genau den richtigen Zeitpunkt sehen die 27 Außenministerinnen und Außenminister für das 15. Sanktionspaket wegen des Ukraine-Kriegs gekommen. Diesmal geht es um die russische Schattenflotte, mit der Moskau das Ölembargo umgeht, um nordkoreanische Offizielle, weil Nordkorea Russland mit tausenden Soldaten unterstützt, um chinesische Unternehmen, die Bauteile für die russische Rüstungsproduktion liefern, und um Personen, die unter anderem für sogenannte hybride Angriffe auf Deutschland und andere Länder verantwortlich sein sollen. Das ist eine klare Botschaft, sagt Kallas.
It sends a clear message that whoever enables this war to continue has a price to pay.
Wer eine Fortsetzung des Krieges ermögliche, der habe einen Preis zu zahlen. Auf die Diskussion um eine Entsendung von Soldaten in das Kriegsgebiet will sich die Außenbeauftragte nicht weiter einlassen. Erstmal muss da Frieden sein, bevor man Friedensbewahrer schickt. Aber Russland lässt ja von seinen Zielen nicht ab, also da können wir nicht drüber diskutieren.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas im Beitrag von Thomas Speckhofen. Das ungewöhnlich warme Wasser des Indischen Ozeans dürfte eine erhebliche Rolle gespielt haben bei der Bildung des Zyklons Chido. Bis zu 30 Grad erreicht die Wassertemperatur und diese Energie hat den Wirbelsturm befeuert. Der schlimmste Sturm, den Mayotte seit 90 Jahren erlebte, war am Wochenende mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde über die Insel hinweggefegt. Häuser und Hütten sind zerstört, Straßen nicht mehr befahrbar. Nun suchen Rettungskräfte unter Hochdruck nach Überlebenden. Franziska Fiedler.
Die Bilder könnten eindringlicher nicht sein. Da, wo mal Häuser waren auf Mayotte, sind jetzt nur noch Trümmer. Es scheint, als seien die Gebäude wie Kartenhäuser zusammengeklappt. Die Ausmaße des Zyklons Chido für viele Bewohner immer noch unbegreiflich. Apokalypse, Chaos, eine Horrorvision. Erinnern Sie sich an The Walking Dead? So sieht es hier aus, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. Nichts steht noch. Wie viele Todesopfer es gibt, immer noch unklar. Nachdem der Zyklon Freitagabend über Mayotte hinweggezogen ist, sind bislang immer noch nur rund 20 Tote bestätigt. Der Präfekt von Mayotte befürchtet aber mehrere hundert Opfer, vielleicht sogar tausend. Kaum jemand dringt gerade zu den besonders betroffenen Gebieten durch. Die Bewohner helfen sich selbst, versuchen Angehörige zu bergen. Mayotte braucht Helfer, um die Menschen aus den Trümmern zu befreien, um an Wasser zu kommen, an Nahrung, Medizin. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Erzählt eine Krankenschwester in der Hauptstadt Mamoudzou. Dazu muss man wissen, Mayotte ist das ärmste Departement Frankreichs. Die Infrastruktur, also Straßen, Gebäude, Krankenversorgung, all das ist kaum mit dem Rest Frankreichs zu vergleichen. Getroffen hat der Sturm jetzt vor allem die Slums, wo Tausende illegal Eingewanderte wohnen. Sie sind vor allem von den benachbarten afrikanischen Inseln nach Mayotte gekommen. Ihre Häuser liegen jetzt in Schutt und Asche. Viele sollen sich aus Angst vor Abschiebung nicht in die Schutzzentren getraut haben. Die Senatorin Salama Ramia sagt im französischen Fernsehen, es fehle jetzt an allem. Die Leute versuchen irgendwie zurechtzukommen. Das ist so hart, wenn sie dir sagen, ich will nur was zu essen oder zu trinken für die Kinder. Wir wissen dann nicht, was wir ihnen antworten. Das ist eine echte Notlage. Frankreich versucht jetzt vor allem von La Réunion zu unterstützen, mit einer Art Luftbrücke. Flugzeuge transportieren so viele Helfer und medizinisches Material wie möglich. Schwerverletzte werden wiederum nach La Réunion ausgeflogen, um dort behandelt zu werden. Am Vormittag hat sich der französische Innenminister Bruno Retailleau selbst ein Bild der Lage gemacht. Ich will mich erstmal bedanken für alles, was Sie bislang getan haben und vor allem für das, was alles noch auf Sie zukommen wird. In Paris soll am Abend in einer Krisensitzung über weitere Hilfen gesprochen werden. Präsident Macron hat dazu eingeladen. Auch Ursula von der Leyen hat aus EU-Sicht bereits Hilfen angekündigt. Mayotte wird sie alle gebrauchen können. Es wird wohl noch Wochen dauern, bis sich die Lage auf der Insel normalisiert.
Franziska Fiedler hat berichtet. Bei der Bahn gilt seit gestern ein neuer Zugfahrplan. Der bringt für uns im Saarland eine neue zusätzliche ICE-Verbindung in die Bundeshauptstadt Berlin. Weitere Änderungen gibt es auch im Nahverkehr, auf der Schiene und ab 1. Januar auch bei einigen Buslinien. Verbesserungen sind also vorgesehen, aber umstürzende Neuerungen sind nicht zu erwarten. Dabei hätte der ÖPNV im Saarland einige grundlegende Neuerungen nötig, findet Carmen Bachmann. Hier ihr Kommentar.
Das hätte man kommen sehen müssen. Die alten Saarbahnen sind mittlerweile 30 Jahre alt, die neuen bei einem anderen Anbieter bestellt. Ersatzteile gibt es nicht mehr und so fährt die Saarbahn seit Monaten mit einer stark dezimierten Flotte. Weniger Verbindungen, nur ein Zugteil pro Fahrt. Morgens zum Schul- und Bürobeginn sind die Bahnen übervoll. Ein nerviges Trauerspiel, das noch lange anhalten wird. Erst 2027 soll die Flotte komplett erneuert sein. Hätte alles nicht so laufen müssen, hätte man vorausschauender geplant. Einer Landeshauptstadt nicht würdig, schrieb ein Hörer. Auf dem Land drumherum sieht es oft nicht besser aus. Ein Flickenteppich an Zuständigkeiten. Land, Landkreise und Kommunen. Wer betreibt eigentlich welche Buslinien? Wer ist zuständig für Planung und Fahrten? Viel zu viele Player in unserem Miniland. Im Verkehrsministerium weiß man das und möchte den öffentlichen Personennahverkehr verbessern. 2021 kam immerhin schon mal ein einheitlicher Tarif für das gesamte Saarland. Damals wurde auch noch von der GroKo der Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Den arbeitet die SPD-Alleinregierung weiter ab. Das ist lobenswert. Dranbleiben, weiterarbeiten, das ist der Arbeitsmodus, den eine Landesregierung liefern muss. Und so muss es jetzt auch mit den möglichen Bahnreaktivierungen gehen. Notfalls auch mit finanziellen Zugeständnissen für die betroffenen Gemeinden. Vom Großen ins Kleine. Beim Deutschlandticket funktioniert dieser Weg. Vom Bund, den Ländern und Kommunen aufgedrückt, gelingt eine kleinteilige Zusammenarbeit. Die Einnahmen werden anteilig an jeden einzelnen beteiligten Verkehrsbetrieb ausgezahlt. Wer das schafft, sollte sich auch künftig auf landkreisübergreifenden Busverkehr einigen können. Das Deutschlandticket wackelt, ist nur bis Ende 2025 gesichert. Es hat aber gezeigt, dass ein gutes Angebot auch angenommen wird. Die Voraussetzung, damit sich immer mehr Menschen im Alltag für die Nutzung des ÖPNV entscheiden, ist ein Liniennetz, das eine gute Erreichbarkeit des Zielortes in einer angemessenen Zeit und ohne größeren Planungsaufwand ermöglicht. So sagt es Mobilitätsministerin Petra Berg. Es mangelt also offenbar nicht an der Erkenntnis. Gute Erreichbarkeit in angemessener Zeit ohne großen Aufwand. Der ÖPNV im Saarland aus einer Hand würde das liefern.
Zum ÖPNV im Saarland war das die Meinung von Carmen Bachmann. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht bleibt der Himmel verbreitet bedeckt, zuweilen nieselt es. Die Temperaturen gehen in der Nacht nur wenig zurück auf 7 bis 5 Grad. Auch am morgigen Dienstag meist bedeckt oder neblig trüb, weitgehend trocken, Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Und auch am Mittwoch, Sie haben es sicherlich nicht anders erwartet, oft stark bewölkt, mitunter etwas Regen, bei maximal 8 bis 11 Grad. Und das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.